Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der siebenmalige Tour de France-Gewinner Lance Armstrong verliert sämtliche Titel der Frankreich-Rundfahrt. Alle Siege wurden heute vom Radsport-Weltverband UCI in Genf aberkannt. Außerdem wurde eine lebenslange Wettkampfsperre verhängt. Die US-Anti-Doping-Agentur hatte dem Amerikaner jahrelanges und systematisches Doping vorgeworfen. Armstrong hat die Vorwürfe bislang immer wieder bestritten und sich im Verfahren nicht geäußert. Am Freitag soll über eine Rückforderung der Preisgelder entschieden werden.
Vom umjubelten Radsporthelden zum verpönten Dopingsünder. Sein Fall ist tief. Siebenmal hat Lance Armstrong die Tour de France gewonnen. Nun sind alle Titel weg. Das gab der Weltradsportverband UCI heute in Genf bekannt. UCI wird Lance Armstrong lebenslang sperren und ihm die 7 Tour de France-Titel entziehen. Lance Armstrong hat keinen Platz mehr im Radsport. Die Entscheidung zu Armstrong kam nicht überraschend. Anfang Oktober erst hatte die US-Anti-Doping-Agentur hunderte Seiten Belege und Zeugenaussagen vorgelegt. Fazit: Keiner dopte so professionell wie er. Reihenweise verlor der 41-Jährige daraufhin Sponsorenverträge, obwohl er die Vorwürfe bislang bestritt. Auch der Weltradsportverband selbst geriet in die Kritik, zu lange habe er Dopingpraktiken geduldet. Dazu gab es heute nur ein Sorry und das Versprechen, das könne sich nicht wiederholen. Verbandskritiker überzeugt das nicht.
Die haben ja alles mitgemacht, haben auch noch mit vertuscht dabei. Also wie soll man jetzt glauben, dass sie sich plötzlich von heute auf morgen jetzt ändern, heilig werden, mit Weihwasser besprengt werden? Nee, da müssen neue Leute her.
Doch personelle Konsequenzen schloss der Verband heute aus. Der Fall Armstrong ist der bislang spektakulärste Dopingfall im Radsport. Fast 10 Jahre Radsportgeschichte sind damit Makulatur. Ein Neuanfang mit den alten Leuten aber erscheint vielen unglaubwürdig.
Die Rentenpolitik wird immer stärker zum Thema im heraufziehenden Bundestagswahlkampf. In den Parteien ist die Diskussion über die Herausforderungen einer alternden Gesellschaft voll entbrannt. So wird in der SPD unter anderem die Rente mit 67 auf den Prüfstand gestellt. Die CDU ringt um ein Konzept gegen Altersarmut. Arbeitsministerin von der Leyen warb heute einmal mehr für ihr Modell einer Zuschussrente.
Wenn es sein muss, ordnet die Arbeitsministerin die Mikrofone auch mal selbst. Von der Leyen weiß, wie man sich Gehör verschafft. Beim Thema Rente hört zumindest der Arbeitnehmerflügel der Union gerne, dass Geringverdiener nach 45 Jahren Arbeit nicht Sozialhilfeempfänger werden sollen, sondern per Zuschuss 850 Euro bekommen.
Für die Menschen, für den Einzelnen macht es einen himmelweiten Unterschied, ob er am Ende des Tages seine Rente von der Rentenversicherung kriegt oder ob er ins Sozialamt gehen muss und da in der Schlange steht mit Menschen, die niemals fürs Alter vorgesorgt haben. Das macht einen riesigen Unterschied.
Die Arbeitnehmer in der Union kritisieren, dass die FDP das Konzept Zuschussrente für Geringverdiener grundsätzlich in Frage stellt. Sie raten den Liberalen, nicht nur an Besserverdienende zu denken.
Eine Frau, die jeden Tag 8 Stunden zum Beispiel putzen geht, ist nach meiner Auffassung genauso gut eine Leistungsträgerin in dieser sozialen Marktwirtschaft wie jemand, der 8 Stunden seine Bankgeschäfte nachgeht.
Die FDP sieht eine Aufstockung der Rente von Geringverdienern kritisch. Zwar sind die Rentenkassen zurzeit voll, trotzdem lehnt es die Partei ab, das Geld aufzuheben für Zeiten, in denen mehr Menschen länger Rente beziehen.
Das ist ja gesetzlich auch festgelegt, wenn die Kasse bestimmte Überschüsse hat, dass die Beiträge gesenkt werden. Insofern folgen wir dem gesetzgeberischen Auftrag, der gut auch in die allgemeine wirtschaftliche Lageentwicklung sich hineinfügt.
Auch die SPD sucht noch nach einem schlüssigen Rentenkonzept. Während Kanzlerkandidat Steinbrück an der Rente mit 67 festhalten will, denkt Parteichef Gabriel über ein Aussetzen der Regelung nach.
Wer die Rente mit 67 fordert, wie die Arbeitgeber das tun, der darf nicht länger ältere Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit schicken.
In den Parteien wird über das richtige Rentenkonzept heftig gestritten. Lösungen für die wachsende Zahl der Rentner sind trotz ständig neuer Ideen und Konzepte nicht in Sicht.
Nicht nur in der Rentenpolitik, sondern auch beim Betreuungsgeld klaffen die Vorstellungen der Koalitionsparteien noch weit auseinander. FDP-Chef Rösler hatte den Streit zuletzt angefacht, indem er von der Union favorisierte Projekte unter Finanzierungsvorbehalt stellte. CDU und CSU dringen nun auf eine Einigung, spätestens beim nächsten Treffen der Koalitionsspitzen, voraussichtlich in 2 Wochen.
So richtig glücklich sieht er nicht aus. Philipp Rösler weiß, dass er den jüngsten Koalitionsstreit ausgelöst hat. Neue Bedingungen für das Ja der FDP zum Betreuungsgeld, das schmeckt den Partnern von der Union gar nicht. Aber zurücknehmen will Rösler auch nichts.
Unterschiedliche Parteien haben dann eben manchmal auch unterschiedliche Auffassungen, die dann eben ganz gemeinsam ausdiskutiert werden. Und dann geht es eben nach der Kraft der Argumente.
Bei der CDU machen sie gute Miene zu dem Spiel, denn eigentlich war das Betreuungsgeld schon abgeräumt. Die Kanzlerin hatte sich am Freitag im Schulterschluss mit der CSU dafür ausgesprochen. Jetzt ist der Ärger über die FDP groß.
Es ist schade, dass wir es Anfang der Woche dann trotzdem noch mal schaffen, als Koalition nicht so geschlossen dazustehen, wie es sein muss. Insofern soll die FDP sich an dieser Stelle disziplinieren.
Ein möglicher Kompromiss, die Liberalen wollen die Praxisgebühr abschaffen. Wird sich die Union also mit einer Art Deal die Zustimmung zum Betreuungsgeld erkaufen?
In jedem Themenfeld müssen wir eine in der Sache überzeugende Antwort finden. Deswegen finde ich den Begriff Deal unangemessen.
Die Opposition hat auch schon einen anderen Begriff gefunden.
Das ist abstoßende, inhaltsentleerte Politik. Da werden Kuhhandel ausgemacht, die mit dem Inhalt nichts zu tun haben.
Wie auch immer man es nennt, Grundzüge einer Einigung sollen die 3 Parteichefs der Koalition am Wochenende immerhin schon mal vorbesprochen haben. Die Zeit drängt, denn was die Koalition in diesem Herbst nicht beschließt, das wird sie wohl gar nicht mehr beschließen, weil im nächsten Jahr alles vom Wahlkampf überlagert wird. Einen Terminvorschlag gibt's auch. Am 4. November soll im Koalitionsausschuss die Einigung her über Betreuungsgeld und Praxisgebühr und wenn möglich auch zum Thema Altersarmut.
Nach dem Erfolg bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart sehen die Grünen der Bundestagswahl im nächsten Jahr mit Zuversicht entgegen. Der designierte OB Kuhn erklärte heute, CDU und FDP dominierten nicht mehr das bürgerliche Lager. In der Union wird währenddessen darüber diskutiert, wie die Partei wieder in Großstädten Mehrheiten gewinnen kann.
Bis spät in die Nacht haben die Stuttgarter Grünen gestern ihren Wahlsieger Fritz Kuhn gefeiert. Er hat das Rathaus, früher eine Hochburg der Konservativen, der CDU abgejagt. Seinen Erfolg auch bei bürgerlichen Wählern erklärt er mit seiner wertkonservativen Haltung.
Sie können ganz einfach sagen, die Werte erhalten wollen, die haben gestern gewonnen. Und die Strukturen und Machtverhältnisse erhalten wollen, die haben gestern verloren.
Kuhns konservativer Gegenkandidat hat er auf Angst vor den Grünen gesetzt, vergeblich. Die einstige Protestpartei ist inzwischen für das städtische Bürgertum attraktiver als die CDU. Diesen Schluss zieht jedenfalls die Grünen Spitze.
Wir sind eine moderne Großstadtpartei. Die CDU hat eindeutig daran den Anschluss verloren. Sie hat den Anschluss verloren an eine Realität einer multikulturellen, multireligiösen Stadtgesellschaft.
Dass die CDU im städtischen Milieu Nachholbedarf hat, räumt selbst ihr baden-württembergischer Landeschef ein.
Die Partei muss sich öffnen. Wir brauchen lebendigere und auch interessantere Diskussionen. Die Partei muss sich auch nach außen öffnen.
Auf Fritz Kuhn kommen schwierige Aufgaben zu. Das Großprojekt Stuttgart 21 droht, die geplante Kostenobergrenze zu sprengen. Davor warnte heute der Bahnvorstand bei einer Sitzung der Projektgruppe. Das würde auch die Stadt Stuttgart treffen. Eine Großbaustelle für den frisch gewählten Oberbürgermeister.
Die Lage im Libanon gibt der internationalen Gemeinschaft weiter Anlass zur Sorge. Panzer sind in den Straßen von Beirut aufgefahren. Nach dem Anschlag auf einen sunnitischen Polizeiführer und Protesten gegen die pro-syrische Regierung ist heute aber nur vereinzelt geschossen worden. Politische Opposition, Regierung wie auch libanesische Armee versuchen, sich gegen einen neuen Bürgerkrieg zu stemmen.
Erneute Schusswechsel in Beirut. Bei dem Versuch der Armee, mehrere von bewaffneten Kämpfern blockierte Straßen zu räumen, kam es zu Schießereien. Auch im nordlibanesischen Tripoli gingen die Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Alawiten weiter. Von 4 Toten ist die Rede. Der Libanon befindet sich in einer erneuten Zerreißprobe. Nach seinen Krisengesprächen in Beirut zeigte sich der UN-Libanon-Koordinator besorgt. Angesichts der Vorfälle vom Wochenende rufen wir alle Parteien im Libanon auf, die nationale Einheit zu wahren, trotz aller kriminellen Versuche, das Land zu destabilisieren. Gestern war es nach der Trauerfeier für den am Freitag bei einem Anschlag getöteten Geheimdienstchef Al-Hassan zur Ausschreitung gekommen. Al-Hassans Anhänger behaupten, Syrien stehe hinter dem Attentat an dem ausgesprochenen Kritiker des Assad-Regimes. Stundenlange Straßenschlachten, Regierungsgegner versuchen, das Parlament zu stürmen. Der Libanon, nach mehreren Bürgerkriegen und Anschlagsserien ein zerrissenes Land. Mehrere konfessionelle und politische Gruppen kämpfen um die Macht. Im Parlament sitzen 34 christliche Maroniten, jeweils 27 schiitische und sunnitische Muslime, dazu orthodoxe Christen und Armenier, Drusen und Alawiten, Protestanten und weitere Minderheiten. Destabilisierende Faktoren zudem die schiitische Hisbollah, die vom Iran gesteuert wird, und der starke Einfluss von Damaskus. Sollte der Bürgerkrieg in Syrien vollends auf den Libanon übergreifen, droht das Land am Mittelmeer zu zerfallen.
Dem russischen Staat gelingt es, die Ölreserven des Landes immer mehr unter seine Kontrolle zu bringen. Der Staatskonzern Rosneft teilte heute mit, er werde den Ölförderer TNK-BP für etwa 60 Milliarden Dollar kaufen. Das Unternehmen gehört bisher je zur Hälfte dem britischen Konzern BP und einer Gruppe russischer Oligarchen.
Das ist das Logo des neuen Ölgiganten. Rosneft, bisher Russlands Nummer 1, kauft Russlands Nummer 3 TNK-BP und steigt auf zum weltweit größten börsennotierten Ölkonzern. Dies freut besonders Russlands Präsidenten Wladimir Putin, denn Rosneft gehört dem Kreml. Heute empfing er den Chef des Ölkonzerns und lobte ihn für das Geschäft. Das ist ein guter und großer Deal. Wichtig nicht nur für Russlands Energiesektor, sondern für unsere Wirtschaft allgemein. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Handelspartner bei dem Geschäft ist der BP-Konzern. BP verkauft den Russen seine Hälfte an der Ölfirma TNK-BP. Im Gegenzug bekommt BP Aktien an Rosneft und Geld, das es dringend benötigt. Flüssiges Geld, das man braucht, um die milliardenhohen Strafen wegen der Ölpest im Golf von Mexiko zu bezahlen. Und andererseits bekommt BP Rosneft-Aktien, das heißt auch Anteile an weiteren entdeckten Ölvorkommen. Präsident Putin will den noch unter Jelzin privatisierten Rohstoffsektor unter staatliche Kontrolle bringen. Neben Rosneft gehört dem Kreml auch Gazprom, der größte Gaskonzern der Welt.
Zum russischen Ölgeschäft, den strategischen Hintergründen und den Folgen für das Börsengeschehen gibt es ausführliche Informationen auf tagesschau.de.
Bei der Wahl in der spanischen Region Galicien sind die Konservativen klarer Wahlsieger. Die konnten ihre absolute Mehrheit im Parlament ausbauen. Die Regierung unter Ministerpräsident Rajoy wertet dies als Unterstützung für ihre drastische Sparpolitik. Im Baskenland dagegen setzen sich die Nationalisten durch. Sie fordern langfristig die Unabhängigkeit ihrer Region von Spanien.
3,5 Jahre nach dem schweren Erdbeben in den Abruzzen hat ein italienisches Gericht 7 Experten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Anklage hatte den Seismologen und Zivilschutzbeamten vorgeworfen, die Bevölkerung von L'Aquila nur ungenau, unvollständig und widersprüchlich über die Gefahren von Erdstößen informiert zu haben. Deshalb seien keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen worden.
Die Altstadt von L'Aquila. Vieles hier sieht noch so aus, als habe die Erde erst vor ein paar Tagen gebebt. Die Häuser sind verwaist, bewohnbar sind die Ruinen noch immer nicht. Immerhin hat die Justiz heute in L'Aquila einen Prozess beendet. 7 Experten wird vorgeworfen, die Risiken des Erdbebens unterschätzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft forderte 4 Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung, doch das Urteil fiel härter aus. Die Angeklagten sind alle zu 6 Jahren Haft verurteilt nach Artikel 533 und alle Angeklagten müssen die Gerichtskosten übernehmen. Es ist mittlerweile schon 3,5 Jahre her, dass in einer Nacht im April 309 Menschen starben und rund 80.000 obdachlos wurden. 30 Angehörige hatten geklagt, eine der Verteidigerinnen eines Experten bleibt nach dem Urteil fassungslos. Dieses Urteil macht keinen Sinn. Ich bleibe bei meiner Meinung, die ich vor Gericht erneut ausführte. Es gibt keine Hinweise, dass die Experten dafür zur Verantwortung gezogen werden müssen. Es wird nicht mit einem umgehenden Strafvollzug gerechnet. In Italien werden die Urteile in der Regel erst nach einem Berufungsprozess wirksam. Ob oder wann überhaupt der Wiederaufbau beginnt, ist fraglich. Es fehlt offensichtlich ein Konzept und wohl auch das Geld, die Häuser wieder aufzubauen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 23. Oktober.
Hochdruckeinfluss und feuchte Luft aus Osten sorgen bis zur Wochenmitte vielerorts für neblig trübes Wetter. Ab Donnerstag wird es von Norden deutlich kälter und am Freitag in den Hochlagen sogar winterlich. In der Nordosthälfte und in Bayern ist es heute Nacht neblig oder bedeckt. An der Ostsee regnet es ein wenig, sonst funkeln teils die Sterne, teils wabert Nebel, der sich später weiter ausbreitet. In der Osthälfte bleibt es morgen oft trübe, stellenweise fällt etwas Nieselregen. Von der Mitte bis in den Westen sowie in Baden-Württemberg scheint die Sonne häufiger, im Bergland sogar meist ungetrübt. Schwacher bis mäßiger an den Küsten und auf den Bergen frischer Ostwind. 3 Grad heute Nacht im Bayerischen Wald bis 13 im Emsland. Morgen bei Dauernebel im Süden örtlich nur 7, im Bergischen Land bis 21 Grad. Am Mittwoch noch ähnliches Wetter. In der Südhälfte ändert sich auch am Donnerstag wenig, während es Richtung Norden kühler, wechselhaft und zum Teil auch windig wird. Am Freitag erreicht die Kaltluft auch den Süden. Dabei muss mit Regen, Schnee oder Graupelschauern gerechnet werden.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Ihre Tagesthemen: das System Armstrong, Abrechnung mit einem Idol und vor dem TV-Duell, das knappe Rennen ums Weiße Haus. Ihnen noch einen schönen Abend.